Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Jens, hallo.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Heute Axel mit einem sehr, sehr spannenden Gast.
Einen super, super spannenden Gast. Und zwar haben wir heute als Gast Herrn Professor Carsten Kahlberg. Hallo Herr Kahlberg, grüße Sie bei uns im Podcast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Und für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich den Herrn Kahlberg mal ganz kurz vorstellen. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, nicht zu viel vorstellen, aber ein, zwei Punkte, die muss ich dann doch schon erwähnen. Und die sind auch so interessant, Herr Kahlberg. Vielleicht können wir da auch später nochmal drüber sprechen. Ich gucke hier gerade mal auf meine Aufzeichnungen. Herr Carsten Kahlberg ist Professor für Biochemie an der Biomedizinischen Fakultät oder Institut der Universität of Eastern Finland in Kuopio. Da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Das ist nämlich eine interessante erste Frage, die ich dazu habe. Von 1982 bis 1985 studierte Herr Kahlberg Physik, danach noch Biochemie und arbeitete unter anderem auch am Max-Planck-Institut in Göttingen, an der Universität von Genf in der Schweiz und auch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und was wirklich so interessant ist, deshalb muss ich noch ein, zwei Punkte erwähnen. Er hat zwischen 1997 und 1999 habilitiert und hat dort die beste Habilitation des Jahres geschrieben in der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf. So, und das soll es aber mit der Vorstellung gewesen sein. Ich hatte eben gesagt, Universität of Eastern Finland. Herr Kahlberg, jetzt nehmen wir Sie direkt mal rein. Wie kommt man als deutscher Wissenschaftler nach Finnland?
An sich ganz einfach, ein Ruf im klassischen Sinne. Also ich habe dort eine Stelle angeboten bekommen und konnte dem nicht widerstehen. Also ich kann es noch ein klein bisschen ausholen. Mein Thema ist Vitamin D. Und Vitamin D können Sie sich vorstellen, weil Vitamin D wird in der Haut gebildet. Dazu brauchen Sie Sonne. In Finnland ist im Winter sehr wenig Sonne und im Prinzip über 5 Monate nicht die Möglichkeit, Vitamin D natürlich zu machen. Von daher war vor 25 Jahren, als ich nach Kuopio gegangen bin, einfach das Thema sehr heiß, gerade für die Finnen, über Vitamin D Forschung zu machen. Mittlerweile ist es so, dass die Finnen es alle verstanden haben und sie eigentlich ziemlich supplementiert sind. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr die Finnen überzeugen, Vitamin D zu nehmen. Die haben es verstanden. Aber es gibt noch viele andere Menschen in Polen, wo ich jetzt einen großen Teil meiner Zeit arbeite, oder auch in Deutschland und im Rest von Europa, wo viele Leute doch noch nicht verstehen wollen, dass sie im Winter wirklich Vitamin D nehmen sollten.
Ja, das ist wohl so. Also es sind sehr große Mangelgebiete noch hier und da gutes Thema. Wir kommen ja vielleicht gleich noch darauf zu sprechen. Und heute sprechen wir aber auch unter anderem über ein aktuelles Buch, das Sie geschrieben haben. Und da geht es um das elegante Altern. Also das ist schon sehr interessant, so der Begriff, finde ich auf jeden Fall. Und wie altert man denn elegant?
Gut, also mit elegant meine ich nicht, dass sie sich gut anziehen. Obwohl ich denke, wenn jemand im Alter auf sich achtet, und damit meine ich natürlich in erster Linie die Gesundheit, dann achtet er auch auf sein Äußeres. Also von meiner Großmutter, die aus dem Rheinland stammt, die hatte immer das Haar schön. Den Begriff kennen Sie wahrscheinlich auch gut und ist nie vors Haus, vor die Tür gegangen, wenn sie nicht aus dem Ei gepellt war. Und dieses sozusagen, und meine Großmutter ist 98,5 geworden, die war auch noch bis zum Ende elegant. Aber elegant wirklich in dem Sinne, dass sie schon seit ich sie kenne und das ist oder gekannt habe, da war sie 50 oder 48, hat sie immer sehr auf ihre Gesundheit geachtet. Und sie hatte nicht Hochdruck, sie hatte Cholesterin, hohe Cholesterinwerte und hat schon in den 70er Jahren Bezel-Margarine, darf man das sagen? Also auf jeden Fall die Margarinen, die schon damals sozusagen als Cholesterinsenker bekannt waren, benutzt und auch andere Dinge viel auf Fleisch verzichtet und so weiter. Und ist damit eben halt, ich sage es nochmal, 98,5 geworden. Ja? Und das ist eigentlich ein zentraler Punkt, wo ich jetzt schon gerade bei dem Thema bin. Also sie hatte einen Risikofaktor. Da wäre ein Durchschnittsmensch mit 60 über einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall tot umgefallen im Schnitt. Ja? Und sie hat es 38 Jahre länger gebracht, weil sie auf sich geachtet hat. Ja? Auf sich geachtet hat, gut anziehen, aber auch eben halt vernünftig essen und auch noch ausreichend bewegen.
Ja, das führt mich direkt zu der nächsten Frage. Also das hat sie natürlich wahrscheinlich auch persönlich motiviert, so ein Buch über
Ja,
gesundes Altern
natürlich,
zu
natürlich.
schreiben,
Das hat
oder?
viele Gedanken zusammengeführt, die ich in Vorlesungen seit 25 Jahren ja, versuche, den Studenten näher zu bringen. Und ja, da ist ein Buch eine Weise, vielleicht noch ein paar mehr Menschen zu erreichen, als nur die Studenten, die ich unterrichte.
Sie haben gerade davon ja auch gesprochen. Sie hatte irgendwie hohe Cholesterinwerte, hat das aber selber irgendwie in den Griff bekommen oder sich selber auch damit auseinandergesetzt, gesundheitlich auch damit auseinandergesetzt. Heutzutage gehen die Leute zum Arzt, der untersucht und sagt, ja, okay, wir messen mal im Blut, Cholesterinwerte sind zu hoch und zack, werden Statine verschrieben und die Leute. Also es ist meine Beobachtung, die haben gar keine Ahnung, sagen wir mal, in Anführungszeichen von ihrem Körper, beschäftigen sich auch zu wenig mit ihrem Organismus, wie er auf verschiedene Sachen reagiert und sind einfach noch, sagen wir mal, dem Arzt so ein bisschen hörig und sagen, ja, okay, wenn der sagt, dann wird er schon recht haben, dann nehme ich die Statine mal ganz
Genau,
unreflektiert.
das ist
Ist
etwas,
eigentlich
also
nicht
im
so.
Englischen sagt man Health Literacy, gibt es eigentlich einen guten deutschen Begriff für, also wie Sie es eben gerade beschrieben haben, eben über seinen Körper ausreichend Bescheid zu wissen. Und das ist eben etwas, was ich mit dem Buch und nicht nur mit dem einen Buch, sondern mit vielen anderen Büchern, Vorträgen und natürlich auch in den Vorlesungen versuche rüberzubringen. Versteht euren Körper ausreichend, dass ihr wisst, was ihr tun müsst und dass ihr wenigstens für die Standarddinge eigentlich gar keinen Arzt braucht. Und auch einschätzen können, wenn man in was auch immer für Literatur etwas liest, das wäre gut, das wäre schlecht, einschätzen zu können, ist das jetzt vernünftig oder nicht.
Woran liegt es Ihrer Meinung denn nach, dass das immer noch zu wenig eigentlich von den Menschen, von Patienten praktiziert wird? Denn das Wissen ist ja da. Also wenn man so ins Internet guckt, da kann man sich ja über alles Mögliche informieren, über seinen Körper, über den Aufbau, Muskeln, Gelenke. Man kann sich über die inneren Organe informieren bis zum geht nicht mehr und auch über Supplemente, über Vitamin D, über Cholesterin. Aber trotzdem sind viele Leute unaufgeklärt, unreflektiert, haben keine Selbstfürsorge? Ich weiß nicht, wie ich es nennen
Ja, ich
soll.
meine, wie soll man sagen? Es gibt, ich weiß nicht, was die Statistik in Deutschland, ein Drittel der Leute rauchen. Ja, ich meine, jeder, der raucht, sollte sich klar sein darüber, dass er sich nichts Gutes tut. Ja, und gibt es sicherlich viele, viele Gründe, aber ein Grund ist sicherlich, dass die Leute zum Rauchen gekommen sind im jungen Alter, wo sie noch nicht so selbstreflektiert, waren und dachten, ja, das schadet mir nicht. Ja. Und dann kommen sie nicht mehr davon weg, ja. Und das ist eben traurig. Das tut mir leid um jedes einzelne Jahr, was die Leute verlieren. Und es ist ja nicht nur, dass sie früher sterben, sondern die Zeit des anfänglichen Leidens. Also die Gesundheitsspanne dieser Menschen ist eben kürzer und dann entsprechend längere Zeit leiden sie unter Raucherhusten, unter Schwäche, unter was auch immer alles da zusammenkommt, ja.
Ja, also Schwäche, Sie haben es gerade schon angesprochen. In Ihrem Buch stellen Sie zum Teil oder stellen Sie das Immunsystem
Ja.
in das Zentrum des Alterns. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser Zusammenhang ganz oft unterschätzt wird. Man tut einfach zu wenig für sein
Ja, oder
Immunsystem,
man
oder?
versteht nicht, wie wichtig das Immunsystem ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. In unserem Körper entsteht jeden Tag Tausenden von Zellen, die entarten, dadurch, dass wir von kosmischer Strahlung durchstrahlt werden. Das können wir gar nicht abschirmen. Das heißt, das passiert. Aber wir haben Reparatursysteme zum einen, die die DNA wieder reparieren. Oder wenn Zellen dann entarten, dass es Zellen des Immunsystems gibt, die das rechtzeitig entdecken und diese Zellen dann eliminieren, wirklich töten. Das sind Killerzellen. Und solange diese Zellen vernünftig ihren Job machen und auch diese Zellen sich vernünftig durch den Körper bewegen, also ein ganz, ganz simpler Grund, sich zu bewegen, ist, den Kreislauf ausreichend in Gang zu bringen, um einmal die ganzen Zellen durch den Körper zu spülen, dass die überall hinkommen, wo vielleicht ein paar entartete Zellen sitzen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Grund, sich ausreichend zu bewegen, um einfach das Immunsystem damit zu bewegen. Ja. So, und von diesen Immunzellen gibt es ja viele Typen, aber eine Type heißt T-Zellen, die entstehen im Thymus. Und der Thymus, der sitzt so unter dem Brustbein. Das ist ein relativ kleines Organ, was schon in der Zeit der Pubertät leider schrumpft und dann eben deutlich weniger T-Zellen produziert. Und das ist eigentlich das erste Organ in unserem Körper, was wirklich altert. So, da werden also weniger T-Zellen produziert. Und das sind eben diese Zellen, die entarteten Zellen aufspüren und eliminieren können. Und wenn es weniger davon gibt, ja, und je schneller sozusagen die Zahl dieser T-Zellen, dieser potenten T-Zellen abnimmt, umso weniger haben wir diesen Schutz. Und darum, wenn man jetzt die Statistik nimmt, fast jeder Zweite bekommt in seinem Leben die Diagnose Krebs, was natürlich viele Leute wahnsinnig durcheinander bringt. Das heißt noch lange nicht, dass man daran stirbt, aber leider sterben ungefähr 25% der Bevölkerung, also ungefähr einer von zweien, die diese Diagnose bekommen, werden leider daran versterben. Und das heißt aber auf der anderen Seite, 50% der Bevölkerung, nehmen wir das mal positiv, bekommt nie durch das ganze Leben lang eine Krebsdiagnose. Da funktioniert das Immunsystem, funktioniert die Aufspürung dieser entarteten Zellen effizient genug, sodass es nie zu irgendeiner Komplikation bekommt. Ja? Das bedeutet eigentlich, diejenigen, die bis zu ihrem Lebensende ein kompetentes Immunsystem besitzen, ja, bekommen noch keinen Krebs.
Da schließt sich ja so ein bisschen die Frage an, ist das jetzt reines Schicksal oder haben wir das Schicksal sozusagen zum großen Prozentsatz in der eigenen Hand und können diese Funktionalität unseres Immunsystems zumindest so unterstützen, dass wir trotz einer gewissen Alterung des Immunsystems dennoch, wie Sie gerade Ihre Großmutter erwähnt haben, eben auch mit 90 und über 90, es gibt ja auch Menschen, die weit über 100 werden, wo es halt immer noch ausreichend funktioniert.
Gut, das ist fast eine rhetorische Frage, weil natürlich haben wir es in der eigenen Hand. Ja? Und wenn ich jetzt auf ein Thema überleite, was ich auch sehr lange schon bearbeite, das ist die Epigenetik. Also wenn Sie mal eine kurze, ich habe da so eine Formel des Lebens, das klingt jetzt nach viel, aber wenn Sie sich vorstellen, von was hängt Ihr Leben ab? Von Ihren Genen? Oder wie die Gene verpackt werden, und letzteres ist die Epigenetik. Das heißt, und die Epigenetik hängt von der Umgebung ab, von dem, was wir ausgesetzt sind, von unserem Lebensstil und vielen anderen Dingen. Und Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion nehmen wir zum Beispiel Intelligenz. Wenn man jetzt behaupten würde, Intelligenz ist eine unserer Eigenschaften, wäre im Wesentlichen genetisch bestimmt. Was nicht stimmt, aber um dir mal die Annahme zu machen, dann würde man ja sagen müssen, es macht überhaupt keinen Sinn, Kinder von wenig intelligenten Eltern zur Schule zu schicken. Ist absoluter Quatsch. Aber das steckt im Prinzip damit dahinter. Also, wenn wir sagen, dass nur ungefähr 20% unserer Eigenschaften, und damit meine ich jetzt meinetwegen Intelligenz, aber auch das Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen, wenn nur 20% von unseren Genen abhängt, also das, was festgelegt wurde bei unserer Zeugung, ja, aber der Rest, 80%, davon abhängen, was wir erleben, im Guten wie im Schlechten, und vieles von dem, was wir erleben, haben wir in eigener Hand. Damit heißt es, wie viel bewegen wir uns am Tag, was essen wir, wie gut schlafen wir und in welchem sozialen Netzwerk sind wir. Da habe ich schon die vier aus meiner Sicht wichtigsten Punkte genannt, die zu einem gesunden Altern führen. Und das geht darüber, dass unser Epigenom von den meisten Zellen, aber insbesondere auch von den Immunzellen, effizient programmiert wird, so dass eben halt diese Zellen auch ins hohe Alter hinaus noch ihren Job vernünftig machen. War das jetzt zu komplex? Weil da habe ich jetzt viele Dinge in einen Topf geworfen, weil eigentlich schon meine Kernaussage gemacht.
Also überhaupt nicht. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die verstehen das. Die hören uns
Jede
ständig
Woche.
oder ganz, ganz oft und die kennen das Thema auch und das haben sie sehr gut dargestellt. Sie haben es nämlich gerade erwähnt, die Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, das sind ja auch weitere Faktoren. Welche Faktoren werden denn Ihrer Meinung nach so am meisten unterschätzt?
Ich denke, viele Leute achten nicht auf ihren Biorhythmus. Ne? Und das heißt eben halt, die Zeit, wann sie zu Bett gehen, wird wild variiert oder unnötig nach hinten geschoben aus verschiedenen Gründen. Und damit ist die Schlafhygiene nicht gut. Ja? Also ich meine, jeder soll es machen, wie er will, aber ich schlage vor, 7 bis 8 Stunden Schlaf sollten am Ende rauskommen. Und da die meisten eben halt morgens doch irgendwie 6, 7 Uhr raus müssen, heißt das, man sollte spätestens um 11 Uhr im Bett sein und auch schlafen. Ja? Und da muss man dann schon eine gewisse, muss man sich schon organisieren und nicht noch, was weiß ich, Fernsehen gucken oder andere Dinge machen, womit Leute, sag ich, sich am Abend versuchen, runterzukommen. Ja? Da braucht es einfach die entsprechende Organisierung. Ja? Und das ist wieder ein Punkt, das Verständnis des Biorhythmus. Wie wichtig ist der Biorhythmus? Auch, dass man die Mahlzeiten halbwegs zur gleichen Zeit einnimmt, dass man den Körper sozusagen zeitlich programmiert, dass er zur bestimmten Zeit dann auch müde wird und man dann auch schnell einschläft. Ja, ich meine, viele Leute legen sich ins Bett und können nicht einschlafen und denken, vergeudete Zeit. Ja, das liegt aber daran, dass sie wahrscheinlich in der Zeit davor eben halt nicht effizient auf ihren Biorhythmus geachtet haben. Ja, und das ist einer von vielen, vielen Punkten, die man berücksichtigen könnte und sollte.
Sie haben eben von Ihrer Großmutter gesprochen, 98,5 Jahre. Wir haben jetzt gerade auch so über Schlaf gesprochen. Zukunft des Alterns. Wenn wir uns mal in die Zukunft begeben, gibt es irgendwelche Grenzen oder können wir durch Forschung, durch Supplemente, durch Schlaf, durch Bewegung unser Alter wirklich weiter, 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 weiter hinausschieben? Oder gibt es irgendwo so natürliche Grenzen, wo Sie sagen, also 120 ist so Maximum.
Ja, ich meine, 120 steht sogar in der Bibel, wenn Sie es mal genauer lesen. Ja, und ich weiß nicht, wie das in die Bibel gekommen ist, aber ich finde das einen sehr korrekten Wert. Ja, und viele werden sagen, natürlich, Sie wissen, warum genau 120 in der Bibel steht. Ich meine damit nur, als Wissenschaftler muss man dann sagen, da steht wirklich was Vernünftiges drin. Und ja, das halte ich für die natürliche Grenze. Und meines Wissens nach ist die älteste Frau, die jemals gelebt hat, 122 Jahre alt geworden. Gut, da sagt die Bibel dann auch wiederum etwas mit Leuten, die 900 Jahre alt geworden sind. Den Teil, den kann man vielleicht, das ist nicht so genau gemessen worden oder woran das jetzt liegt. Ja. Aber ja, 120 Jahre halte ich für das Maximum. Und ich stelle mir das wie folgt vor. Stellen Sie sich mal vor, jeder hätte bei der Geburt an sich das Versprechen, ich werde 120 Jahre alt. 120 Jahre sind, ich weiß nicht, ich habe es nicht genau ausgerechnet, 40.000 Tage. Sagen wir mal diese Zahl. Ihnen wäre bei der Geburt 40.000 Tage gegeben. Aber wie Sie diese Tage nutzen und ob meinetwegen ein stressiger Tag doppelt oder dreifach zählt, ja, wird von ihrem Konto weggenommen. Ja, das heißt also, wenn Sie einen ungesunden, stressigen Alltag haben, dann altern Sie quasi automatisch nach dieser Regel. Ich meine, das ist natürlich über den Daumen gepeilt. Das ist jetzt nicht absolut wissenschaftlich, nur damit man sich's vorstellen kann. Sie nehmen von Ihrem Konto einfach mehr runter, als Sie normalerweise runternehmen sollten. Und damit werden die Leute dann nicht 120, das erreicht kaum einer, sondern jeder macht den einen oder anderen Fehler und hat stressige Tage oder stressige Zeiten. Ja? Oder achtet eben halt nicht auf sich und nutzt dann eben halt, ja, muss von dem Konto mehr pro Tag runternehmen.
Wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, Sie haben ja gerade die Frau Calment, hieß sie, glaube ich, erwähnt, die,
Jean Calment in aus Arles, ja.
ja genau, ich glaube irgendwas mit 167 Tage oder 122 plus 167 Tage, wenn die Überlieferungen stimmen. Und ich habe mir mal die Biografie durchgelesen, wenn das so stimmt, was da überliefert wurde. Sie wurde von ihrem Mann in das Rauchen eingeführt und sie hat, zumindest steht es bei Wikipedia so, sie hat offensichtlich jeden Tag eine Zigarette geraucht. Vermutlich hat sie auch ein Gläschen Rotwein getrunken und sie hat wahrscheinlich auch keinen Leistungssport betrieben. Mich würde mal interessieren, wie Sie das einschätzen, wenn man so diese Lebensstilfaktoren mal nebeneinander legt, ja, Ernährung, Biorhythmus, bestimmte Nährstoffe und so weiter. Würden Sie die alle gleichrangig sehen oder gibt es Dinge, die herausragend sind?
Ja, das kann man ja eigentlich nicht machen. Also erstmal sind wir alle Individuen und deswegen heißt das schon, dass wir aller Wahrscheinlichkeit individuell auf die verschiedenen Faktoren reagieren. Also es mag Leute geben, die im Wesentlichen über die Bewegung zu motivieren sind, nicht nur zu motivieren, denen auch die Bewegung besonders gut bekommt. Andere sind über bestimmte Nahrungsmittel am besten sozusagen langlebig, andere durch den gesunden Schlaf. Da konkrete Prozente zu geben, ist so gut wie unmöglich. Ja? Wir könnten jetzt mal ganz simpel nehmen, für die vier Hauptfaktoren, das wäre Schlaf, Gesundheit, Schlaf, gesundes Essen, Bewegung und soziale Vernetzung. Wenn wir jedem davon 25% geben, ja, dann müsste man jetzt eben sehen, müsste bei jedem quasi testen, was ist für dich jetzt, bist du wirklich 25, 25, 25 oder spielen andere Dinge eine größere Rolle? Ja. Und ich denke, das kann jeder auch für sich selber ausprobieren. Womit geht es einem am besten? Indem man sich viel bewegt hat, ja, oder indem man eben halt wirklich es genießt, in geselliger Runde zu sein und sozial vernetzt zu sein, weiß, dass man auf andere Menschen zählen kann und eben halt wirklich gut, gut, gut vernetzt ist. Ja. Das ist wirklich individuell.
Ja, Axel, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder hat ja auch eine individuelle Motivation, also Befriedigungen, die oder Motive, die befriedigt werden müssen. Und bei dir, Axel, ist es ja eben so, dass du jeden zweiten Tag laufen musst, sonst wirst du schlecht gelaunt. Wenn ich nicht alle 2 Tage Tennis spiele, dann geht es mir genauso. Diese Dinge werden natürlich immer durch bestimmte Brillen auch gesehen. Es gibt ja diese Kopenhagen-Studie, die kennen Sie wahrscheinlich auch, wo dann herausgerechnet wurde, welche Sportarten zum Beispiel möglichst oder wie viel Lebensverlängerung sozusagen herausrechnen. Da hat Tennis zum Beispiel besser abgeschnitten als Fitnesstraining. Was halten Sie von solchen wissenschaftlichen Analysen?
Nun gut, es ist einmal, wenn Sie jetzt auf die Evidence-Based Medicine, wo Sie jetzt wirklich Studien haben mit Tausenden oder Hunderttausenden von Menschen, wo man wirklich über die Statistik daran geht, das ist natürlich richtige Wissenschaft, die kann man nicht und sollte man nicht wegdiskutieren. Und nach der letzten Studie, die ich kenne, die Anfang diesen Jahres rausgekommen ist, ist natürlich physische Aktivität sehr wichtig. Aber interessanterweise ist sozusagen Spazierengehen und das jetzt auf die Zeit betrachtet, wie viel Zeit des Tages man damit verbringt, ist Spazierengehen ähnlich gut, als würde man joggen. Ja, oder, also das heißt, es muss jetzt nicht etwas sein, was besonders anstrengend ist, laut diesen Daten, sondern nur, dass man es macht, dass man sich bewegt. Also von daher, ich denke auch wiederum, nicht jeder mag Tennis und nicht jeder mag Joggen. Man sollte es nach dem machen, wo man sich mit wohlfühlt. Weil wenn das so wäre, dass man sagt, oh, jetzt muss ich ja wieder diese Stunde Tennis machen, ich habe überhaupt keine Lust darauf, das hilft ja nichts. Sie müssen sich darauf freuen, ja? Oder, und dann bringt es nichts. Also das heißt, jeder muss das finden, wo er am glücklichsten mit ist. Und dasselbe gilt ihm halt auch letztendlich für die Ernährung und andere Dinge. Es hilft ja nichts, wenn man sich quasi quälen muss, sondern einfach nur weiß, okay, das ist wirklich schlecht, also wie zum Beispiel Rauchen, ja? Oder hier und dort mache ich jetzt meinen Kompromiss und ja, sozusagen balanciere es, ja?
Ich glaube, man macht sich ja auch verrückt. Sie hatten ja auch eben gesagt, Stress ist ja auch ein Faktor. Man macht sich ja, glaube ich, auch verrückt, wenn man immer nur liest, ja, du darfst jetzt das nicht, du darfst das nicht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und du musst das Supplement, das Supplement, das Supplement nehmen, sonst wirst du überhaupt nicht alt. Dann läuft ja auch ein Film im Kopf ab und sagt, oh Gott, heute habe ich jetzt meine drei Supplemente vergessen. Jetzt habe ich schon wieder 10 Lebenstage eingebüßt, ne?
Ja, also ich meine, das mit den Supplementen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Also aus meiner ganz persönlichen Sicht oder aus meiner wissenschaftlichen Sicht ist das Einzige, was man bei ausgewogener Ernährung natürlich vorausgesetzt, ja, wirklich supplementieren muss und das im Winter oder wenn man nur sich in Räumen aufhält, ist das das Vitamin D. Und das kann ich klar begründen, weil Sie müssen bedenken, der Mensch hat sich in Ostafrika entwickelt, vor ungefähr 200, 300.000 Jahren und hat dort 200.000 Jahre oder so weit gelebt, hat sich also an den Äquator angepasst in seiner Biochemie, wo ausreichend Vitamin D da war, weil es permanent Sonne geschienen hat, obwohl die Leute dunkle Haut hatten. Da war Vitamin D überhaupt kein Thema, keine Vitamin D-Mangel zu der Zeit. Aber dann haben die Menschen sich entschlossen, einen Teil von Homo sapiens Richtung Norden zu wandern. Ja, und dann letztendlich so nördlich wie Europa anzukommen. Wenn Sie sich eine Karte angucken, ist wirklich Europa, auch verglichen mit den USA oder Asien, wirklich die Region, die am nördlichsten liegt. Das heißt, im Winter kommt da am wenigsten Sonne an. Und es gibt also in ganz Europa fast, ich sage immer nördlich von Malta, und das ist wirklich fast ganz Europa, ja, sollte man im Winter Vitamin D supplementieren. Und je nach Entfernung von Malta vielleicht nicht, ja, aber dann 1, 2, 3 bis, sagen wir mal, in Finnland 5, 6 Monate sollte man Vitamin D supplementieren. Aber das aus dem Grund, weil wir Menschen eben halt uns nicht darauf angepasst haben, das Vitamin D jetzt so ein wenig anders zu produzieren. Es wird immer noch in der Haut produziert. Wir haben uns aber von der Quelle der Produktion wegbewegt und können es nicht anders selber machen, als dass wir uns der Sonne aussetzen. Wenn wir uns also von der Sonne wegbewegt haben, ja, dann müssen wir das supplementieren. Ja? Alle anderen Dinge, ja, sind die Biochemie, die sich eigentlich über 100.000 Jahre eben halt eingestellt hat und bei ausgewogener Ernährung nicht notwendig wäre. Es kann natürlich sein, wenn Sie in irgendwelchen Regionen leben, die meinetwegen Jod- oder Selenarm sind, wenn die Bewegung des Menschen einen dorthin verschlagen hat, wo das fehlt, dann sollte man dann vielleicht auch das Jod oder Selen oder andere Dinge supplementieren. Aber wie gesagt, ansonsten ausgewogene Ernährung, unsere Biochemie ist darauf eingestellt, dass wir aus der Ernährung das herauskommen. Ich bin Biochemiker, also müssen wir da schon glauben, dass das seine Relevanz hat, ja.
Ich glaube Ihnen das aufs Wort. Das, was Sie aber, glaube ich, als Stichwort gerade genannt haben, ist diese ausgewogene Ernährung. Und ich glaube schon, dass wir auch schon ein Stück weit immer wegkommen von dieser ausgewogenen Ernährung. Wenn man diese ganzen Convenience-Produkte, dieses To-Go, Pizza To-Go und das aber auch nur ständig. Und da sind halt doch schon einige Mangelerscheinungen, die so aus meiner Perspektive, die da bei den Menschen auftreten, oder?
Ja, und ich denke, eine Sache, die unterschätzt wird oder auf die nicht richtig geachtet wird, ist Salz. Ich meine, wir alle oder viele, die meisten von uns mögen salziges Essen. Und das kommt wieder evolutionär. Wir sind, wie eben gesagt, stammen aus Ostafrika. Dort gab es in der natürlichen Umgebung sehr wenig Salz. Das heißt, unser Körper ist darauf ausgerichtet, dass wir einmal dem Salz hinterherletzen. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, Salz in der Zunge zu schmecken. Das hat sich natürlich entwickelt, damit wir genügend Salz aufnehmen, ja, aber eben halt eigentlich in einer salzarmen Umgebung. Jetzt sind wir in einer salzreichen Umgebung und die meisten von uns haben immer noch die Tendenz, Salz, Salz, Salz. Das ist das, was wir wollen, und damit nehmen wir viel zu viel Salz auf. So, wenn man jetzt dieses Salz aus der Ernährung quasi verbannt, also seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren, kommen bei mir an die Nudeln, Kartoffeln, an den Reis, kommt kein Salz, wenn ich das koche. Ja? Aber in die Soße kann man jede Menge schöne Gewürze, zum Beispiel Kurkuma oder sonst etwas tun. Ja? Kreuzkümmel, Dinge, die Soße wirklich schmackhaft machen und wo dann Dinge drin sind. All diese Gewürze kommen ja von Pflanzen. Das ist gesundes Zeug. Ja, da sind eben halt Moleküle drin, die biologisch aktiv sind und die eben einfach gesund sind, verglichen mit dem Salz, das einen Bluthochdruck machen kann. Ja. Also von den einzelnen Nahrungsbestandteilen, die wirklich schlecht sind, statistisch betrachtet, die sozusagen jedes Jahr Millionen von Todesfällen indirekt verursachen, gehört Salz ganz oben mit. Ich glaube, 5, 6 Millionen weltweiten Todesfällen von insgesamt ungefähr, ich glaube, 60 Millionen Menschen sterben jedes Jahr. Also man kann sagen, ungefähr 10% der weltweiten Todesfälle kommen direkt oder indirekt von einem zu hohen Salzkonsum. Damit steckt natürlich, man bringt sich nicht mit Salz um, das ist klar, sondern man bekommt dann Bluthochdruck und aus Bluthochdruck wird dann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt und das bringt die Leute um. Und Sie wissen ja, kardiovaskuläre Erkrankungen sind 30 oder mehr Prozent der Bevölkerung stirbt leider daran.
Wie würden Sie denn eine ausgewogene Ernährung überhaupt definieren?
Gut, da müssen Sie mal meine Bücher lesen, da habe ich es genauer aufgeführt. Aber es gibt ja diese Ernährungspyramide. Ja? Und in der Ernährungspyramide sind natürlich die Früchte und die Gemüse ganz oben. Und dann geht es weiter runter und ziemlich weit unten ist dann irgendwie Fleisch oder so weiter. Also möglichst vegetarisch. Ich meine aber nicht vegan, ja, und möglichst viel Ballaststoffe, Öle, Olivenöl liebe ich und halte ich auch für sehr vernünftig. In manchen neuen Regionen dann Rapsöl, wenn kein Olivenöl zur Verfügung steht. Da gibt es diese Nordic Diet, also zum Beispiel in Finnland, da gibt es keine Olivenbäume, da nehmen die Leute natürlich Rapsöl. Ja, obwohl man natürlich auch in Finnland Olivenöl mittlerweile kaufen kann, aber die naturgemäße Ernährung war in Finnland nie, dass man da Olivenöl benutzt hat. Ja, es gibt ja diese mediterrane Diät, die ziemlich gehypt wird und die halte ich auch für ziemlich vernünftig, was eben letztendlich heißt so, ja, was weiß ich, der griechische Salat in Kurzform, der Schafskäse enthält, der viel Gemüse enthält und ja, aber auch ab und an ein Glas Rotwein, ja, würde ich nicht für schlecht halten, wenn man es nicht übertreibt.
Wir waren ja eben auch beim Altern und Longevity ist ja auch in aller Munde, gerade so ein Mode, so ein Hype. Was sind denn für Sie so die aus wissenschaftlicher Sicht so die spannendsten Themen gerade rund ums Altern, gerade in Bezug auf Longevity? Jeder will älter werden, will so lang wie möglich leben oder auch gesund leben. Was sind so die wissenschaftlich
Na,
interessantesten?
ich hatte es ja eben angedeutet, es geht um das Immunsystem. Ich denke, das Immunsystem ist wirklich zentral. Ich meine, das ist das Thema, was ich versuche mit diesem Buch Gesund bleiben und elegant altern rüberzubringen, dass man ausreichend das Immunsystem versteht und er versteht, was für ein zentraler Motor das Immunsystem ist, uns gesund zu halten in verschiedensten Weise, eben halt im täglich, dass man eben halt selten eine Erkältung bekommt und so weiter. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich muss zugeben, ich bin stolz darauf, dass ich 35 Jahre gearbeitet habe und keinen einzigen Krankheitstag hatte. Ja? Also es hat keinen Grund gegeben, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Ja? obwohl ich vielleicht hier und dort meine Erkältung hatte. Aber mein Immunsystem scheint gut genug zu sein, dass ich da arbeitsfähig bin. Okay, ich mache jetzt keine Schwerstarbeit, im Wesentlichen Gedankenarbeit, Lehrarbeit und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich hatte noch keinen Grund gegeben, dass ich mich von der Arbeit abmelden musste.
Immunsystem, da sprechen Sie ja auch gerade eher so die Prävention an. Und wenn ich auf unser Gesundheitssystem schaue, hier auch in Deutschland oder auch in Europa, da kommt die Prävention doch relativ zu kurz. Was muss sich denn ändern, damit wir eher mehr in so ein präventives Denken reinkommen, auch in der Medizin oder auch im Lebensstil?
Ja, nehmen Sie mal die verschiedenen Ärzte, die es gibt. Es gibt auf der einen Seite die Kinderärzte, die sind wirklich präventiv drauf. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es die Spezialisten, was heißt die Kardiologen und so weiter, die haben ihre Kundschaft natürlich in den Leuten, die ja wahrscheinlich etwas verkehrt gemacht haben, sodass sie dann da mit einem Herzinfarkt ankamen und den Kardiologen brauchen. Das heißt, sicherlich wird auch dieser Kardiologe den Patienten dann sagen, jetzt hör auf zu rauchen, iss was Vernünftiges und so weiter. Aber dieser Mensch, der einen Herzinfarkt bekommen hat, ihn zum Glück überlebt hat, der hätte eigentlich wahrscheinlich 30 Jahre vor schon sein Leben ändern sollen, damit es gar nicht zu dieser ausgeprägten Atherosklerose gekommen ist, weswegen er dann den Herzinfarkt bekommen hat. Ja? Aber das ist eben halt nicht in dem Kopf der Leute, weil eben halt die Entwicklung dieser chronischen Erkrankungen, die letztendlich zu Herzinfarkt und Ähnlichem führen, die dauern ja wirklich Jahre. Ob das jetzt nun Krebs ist, Diabetes, ob das kardiovaskuläre Probleme sind, das ist ja Jahrzehnte und das merkt man nicht. Ja, und das ist den Leuten dann gewisserweise egal. Es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, sie stehen an einer Klippe und sie wissen, nicht nach vorne gehen, weil sonst fliege ich da runter und bin tot. Ja, das ist jedem klar. Ja, aber dass man sozusagen mit dem Lebensstil gewisserweise an einer Klippe steht, nur die Klippe eben einfach nicht sieht, ja, und sagt, ach, heute kann ich doch mal ein bisschen über die Klippe springen, sozusagen, ja. Das ist den meisten Leuten halt nicht bewusst, dass sie, wie in dem Bild, wo wir von 120 Jahren runterzählen, dass sie hier wieder ein paar Tage weggegeben haben durch ungesundes Lebensstil und da wieder ein paar Tage und dann verkürzt sich das Ganze halt leider auf meinetwegen nur 60 Jahre. Und das ist dann schade. Ich meine, wer will mit 60 einen Herzinfarkt oder ähnlichem sterben? Ja, keiner.
Aber das ist den Leuten, wie Sie es gerade gesagt haben, ist es den Leuten meistens nicht bewusst. Also viele denken, ach ja, ich lebe noch weiter, weiter, weiter und irgendwann geht es halt nicht mehr weiter.
Und da ist es jetzt auch eine Frage der sozialen Vernetzung. Ja, ich denke, wenn Menschen einsam sind und sie von anderen Menschen nicht irgendwie getragen werden, dann ist ihnen das wahrscheinlich egal und dann ist denen das auch vielleicht nicht so wichtig, dass sie jetzt 80, 90 oder mehr werden, weil irgendwie, ja, es kein Netzwerk gibt. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist voll integriert und damit ist jetzt einmal eine nicht wirklich greifbare Komponente der sozialen Interaktion etwas wichtig für die Motivation. Ja? Wer die Motivation hat, da eben halt langlebig zu sein, der hat natürlich einfach einen anderen Antrieb als jemand, dem es ab einem bestimmten Punkt quasi egal ist.
Sie haben eben ja, wir haben über Immunsystem, Altern und so gesprochen und Sie haben auch über Ihr eigenes Immunsystem gesprochen, dass Sie 35 Jahre keinen einzigen Tag hatten, wo Sie nicht arbeitsfähig waren. Hat denn dieses Beschäftigen mit dem Immunsystem, mit Ernährung, mit Lebensstil im Allgemeinen, hat das Ihr Verhalten denn über die Jahre irgendwie auch verändert, dass Sie sagen, oh, ich ernähre mich jetzt viel gesünder?
Auf jeden Fall.
Trinkt nur noch ein Glas Rotwein im Quartal oder?
Nee, also das mit dem Rotwein ist nicht unbedingt reduziert worden. Aber wenn ich ein paar Beispiele geben kann, also vor 8 Jahren habe ich mein Auto abgeschafft. Ich habe seit 8 Jahren besitze kein Auto mehr. Ab und zu nutze ich ein Auto, was ich dann miete oder sonst von jemandem zur Verfügung gestellt bekomme. Aber ich besitze dabei kein Auto. Aber ich besitze 4 Fahrräder. Ja, also es wird die meisten Bewegungen finden, die ein bisschen länger weiter weg sind, finden mit dem Fahrrad statt. Oder wenn es wirklich lang ist, mit dem Zug oder so weiter, aber eben nicht mit dem Auto oder in der Regel nicht mit dem Auto. Und dann habe ich seit 10 Jahren einen Hund und sie glauben gar nicht, was das an extra Schritten pro Tag bringt. Ja? Natürlich ein Hund, der auch wirklich was einem abverlangt und nicht so ein Stubenhocker. Jetzt wird leider dieser Hund ein bisschen alt und jetzt muss ich ihn ein bisschen mehr ziehen, aber ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ja? Und also sprich, ich messe auch seit, ich mit meiner Uhr hier messe ich seit gut 10 Jahren eben halt meine täglichen Schritte, meinen Schlaf. Ich habe mein Profil der letzten 10 Jahre, weiß, wie sich meine Herzrate und so weiter verändert, beziehungsweise zum Glück eben nicht verändert, ja. Da achte ich eben halt auf diese Parameter, diese physiologischen Parameter und ja, mir geht es da recht gut mit.
Und wenn ich mal fragen darf, die Ernährung, haben Sie da irgendwelche auch so Sachen, wo Sie sagen, die sind für mich zentral?
Ich hatte es ja eben angedeutet, Salz möglichst weg, ja, und Ballaststoffe möglichst rein. Also sprich viele Ballaststoffe, kein Salz. Ja, und wenn Sie das wiederum evolutionär betrachten, wie ich schon sagte, zu Zeiten, wo wir noch in Ostafrika waren, da hatten wir viele Ballaststoffe in unserer Ernährung, die waren im Wesentlichen pflanzlich, ja. Auch wenn wir Jäger und Sammler hießen damals, wir haben mehr gesammelt, als dass wir gejagt haben. Ja, und hatten wenig Salz. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass wir exakt das essen sollten, was wir vor 100.000 Jahren in Ostafrika gegessen haben. Aber wenn man das mal als Guideline nimmt, als Richtlinie, dann ja, wenig Salz, viel Ballaststoffe.
Und wenn wir jetzt so nochmal auf Ihr Buch schauen, wenn es so drei Dinge gäbe, wir haben schon echt viel darüber gesprochen, aber nochmal so zusammengefasst, drei Dinge, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben wollen würden, die Sie auf jeden Fall umsetzen, um gesund und elegant zu altern. Was wären das für drei Dinge?
Ja, also das ist sicherlich die ausreichende Bewegung. Ja, ich denke, das ist, ich meine, wurde eben gerade gefragt, wie würde ich das ranken? Und ich habe gesagt, 25%, um fair zu sein. Aber wahrscheinlich, ich aus der persönlichen Sicht würde ich der Bewegung mehr als 25% geben. Ja. Und dann eben halt die Ernährung, die wäre bei mir wahrscheinlich auch über 25% in diesem Ranking. Und da habe ich mir schon ausreichend gesagt, denke ich, was wie die zusammengesetzt sein sollte. Also wenig Fleisch, wenig Salz, viel Ballaststoffe. Ja. Ja, und dann den guten Schlaf. Ja, also damit also achten auf den Biorhythmus.
Darf ich vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen in eine ganz bestimmte Richtung, weil sich da gerade ein bisschen was verändert und auch tut in den Ernährungsguidelines. Sie haben einen Artikel geschrieben, 2025, den ich sehr interessant finde, Modulating Biological Aging with Food-Derived Signals. Ich erkläre in Seminaren immer ganz gerne die beiden Moleküle AMPK und mTOR. AMPK steht ja für Energieverbrauch, steht für Autophagie, mTOR steht für Wachstum, Energieaufnahme und so. Also wenn man diese beiden Schalter mal so ganz grob so als Lichtschalter an-aus bezeichnen möchte. Und Proteine, vor allen Dingen anabole Proteine, spiegeln ja mehr auf der mTOR-Ebene wider. Und jetzt haben wir zum Beispiel in den neuen US Dietary Guidelines haben wir den Hinweis, dass wir mehr Eiweiß essen sollen. Also 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich glaube, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist sich noch ein bisschen uneins, ob sie da mitzieht oder mitgeht. Ich glaube, das ist in der Diskussion. Wie würden Sie diesen Faktor abschließend bewerten?
Gut, also ich kann Ihnen da keine konkreten Zahlen geben, aber ich würde das noch ein bisschen anders sehen mit dem AMPK. AMPK ist, wie das AMP sagt, ein Sensor für Adenosinmonophosphat und das ist besonders aktiv, wenn Sie kein ATP haben, das heißt während des Fastings, also kein ATP gibt es gar nicht, aber wenn Sie wenig ATP haben und wogegen der mTOR sitzt auf dem Lysosom und das Lysosom ist sozusagen der Magen der Zelle und da werden die Proteine verdaut und mTOR ist aktiv, wenn viele Aminosäuren da sind, weil Proteine verdaut worden sind. So, Ich denke, wir nehmen in der Regel genügend Proteine auf. Ich sehe das wirklich nicht als einen Mangel an. Aber man sollte vielleicht die Proteine eher aus Nüssen, aus Linsen, aus pflanzlichen Quellen nutzen, als tierisches Eiweiß zu nehmen. Einmal ist es ökologisch nicht gut. Sie wissen ja, die Geschichte kennen Sie, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, um tierisches Eiweiß herzustellen. Abgesehen davon, dass dafür Tiere geschlachtet werden müssen. Ja? Wogegen eben halt für die pflanzlichen Produkte bisher dann noch keine Beschwerden waren, dass die Pflanzen sich misshandelt fühlten. Ja? So, also pflanzliches Protein, ja, aber eben halt aus den vernünftigen Quellen, wo dann idealerweise auch gleich noch ein Haufen Ballaststoffe mitkommen. Ja, also dann würde ich das als eine Win-Win-Situation ansehen. Viele Ballaststoffe, ausreichend Protein, richtige Quelle von den Pflanzenstoffen. Und dann würde ich nichts gegen einen bisschen erhöhten Proteingehalt sagen. Ja? Ich meine, Proteine werden in Aminosäuren zerlegt. Aminosäuren sind wasserlöslich. Am Ende, wenn sie nicht eingebaut werden durch Bodybuilding und so weiter, werden sie letztendlich ausgeschieden. Ja? Das heißt also, wir können uns eigentlich nicht an Proteinen vergiften. Ja? Es wäre einfach nur schade, würde man jetzt einfach unnötig viel Fleisch essen, weil man meint, man muss viel Protein nehmen. Das ist ökologisch nicht gut. Das wäre die falsche Nachricht. Ja.
Was halten Sie denn von der Hypothese, dass die Langlebigkeit vielleicht auch damit zusammenhängt oder ein Faktor ist, jetzt nicht der einzige Faktor, aber ein Faktor ist, dass wenn man sehr pflanzlich sich ernährt, damit sehr viele pflanzliche Proteine konsumiert, ja auch sehr viel Nicht-Protein-Stickstoffanteil konsumiert. Das heißt also letztendlich doch dann weniger Aminosäuren, als ich vielleicht über den Fleischkonsum konsumieren würde. Auch weniger anabole Aminosäuren und dass das vielleicht ein Faktor ist, warum ja eben Gewebe, Sie haben gerade den Krebs erwähnt, ja, jeder zweite Mensch wird an dem Krebs versterben, warum
Nein,
vielleicht.
nein, nicht jeder Zweite stirbt. Jeder Zweite kriegt die Diagnose. Und vielleicht jeder Vierte stirbt am Krebs. Ja. Aber wo das Protein herkommt, ich meine, es wird in Aminosäuren zerlegt. Und jede Aminosäure hat mindestens eine Aminogruppe. Von daher ist das der Stickstoff, der letztendlich dann als Harnstoff ausgepinkelt wird. Da denke ich, ist das relativ egal, wo sie ihre Aminosäuren herkriegen. Ja? Nur es wäre wesentlich sinnvoller, sie von den Pflanzen zu nehmen.
Wegen dem Ballaststoffanteil.
Einmal das, weil es eben halt ein Teil der mehr natürlichen Nahrung ist und dann kommen eben halt andere Goodies mit dazu. Wenn Sie Fleisch essen, dann sind vielleicht die Aminosäuren als solche gut, aber dann kommt Cholesterin mit dabei, gesättigte Fettsäuren und so weiter. Also das ganze Portfolio beim Fleisch ist ungesunder, als wenn Sie entsprechende Menge Protein über Hülsenfrüchte und sonstiges zu sich nehmen. Ja? Also ich denke nicht, dass die Aminosäuren das Problem sind. Ja? Da würde ich niemandem sagen, du sollst weniger Aminosäuren zu dir nehmen in der einen oder anderen Form. Aber denke dir, wo sie jetzt genau herkommen. Und da ist es aus dem Fleisch, aus dem Steak, eben wesentlich ungesünder als aus dem Linsengericht. Ja?
Also im Grunde kommt es auf den Cocktail des Lebensmittels an.
Genau. Was da noch
Ja.
sonst mit dabei ist, ja. Und in den Pflanzen, da sind ja nun wirklich abertausende verschiedenste Moleküle dabei, wo viele davon halt bioaktiv sind, in der Regel positiv bioaktiv. Wenn Sie Listen machen, was sind sozusagen positive Modulatoren des Lebens als solchen, dann finden Sie fast nur Pflanzenprodukte. Also es gibt sogar eine epigenetische Modulatoren, also Moleküle, die entweder direkt oder über eine Umsetzung, Metabolismus, ein chromatinmodifizierendes Protein beeinflussen, das wiederum das Epigenom umbaut. Und diese Moleküle kommen fast ausschließlich von Pflanzen.
Ich glaube, Sie haben in dem Artikel von 139.000 bioaktiven Inhaltsstoffen gesprochen, wovon die meisten noch gar nicht wirklich erforscht sind.
Ja, und die meisten kommen eben halt von Pflanzen und nicht aus Tieren oder tierischer Ernährung, ja.
Wir haben eine super interessante Diskussion, eine ganz spannende Diskussion. Herr Karlberg, wir könnten noch stundenlang diskutieren hier und von Ihrem Wissen profitieren. An dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei
Ich
uns im
danke
Podcast
Ihnen.
waren. Vielen Dank, Jens, auch dir und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen wie immer und bleibt gesund bis zum nächsten Montag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Wiedersehen, tschüss.
Bye-bye.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.